Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Triple Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Phoenix Suns traden Eric Bledsoe zu den Milwaukee Bucks und bekommen im Gegenzug Picks und Greg Monroe. Die Philadelphia 76ers gewinnen 5 Spiele in Folge. Die Detroit Pistons sind auf Platz 2 der Eastern Conference. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, das heute nur als Double Double stattfindet. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite ist heute nur Lars Kieler. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Ja, Marius ist leider verhindert, aber wir werden uns dieser Themen dennoch annehmen und müssen natürlich am Anfang über das Thema der Woche sprechen, und das ist Eric Bledsoe, der die Phoenix Suns nun nach knapp 2 Wochen im Verdammnis quasi dann doch verlassen hat, zu den Milwaukee Bucks getradet wurde. Die Geschichte ist ja schon länger, wurde letzte Saison bereits ausgemustert. Damals hieß es offiziell, dass er eine Verletzung hatte, da hat er jetzt nochmal widersprochen, und somit findet jetzt so ein Kapitel ein Ende, das sowieso schon etwas länger unrühmlich daherrührte, und damit ist auch der letzte aus diesem überragenden Backcourt, den die Phoenix Suns vor wenigen Jahren noch ihr eigen nannten und nur knapp an den Playoffs scheiterte, dann Geschichte. Eric Bledsoe geht also zu den Milwaukee Bucks, Lars. Dafür bekommen sie einen Erstrunden-Pick, dafür bekommen sie einen Zweitrunden-Pick und sie bekommen Greg Monroe. Die Milwaukee Bucks bekommen außerdem noch einen gar nicht so kleinen Batzen Geld. Wie ordnest du den Trade ein?
Ich sehe die Milwaukee Bucks als Gewinner und dementsprechend die Phoenix Suns als Verlierer. Das hat zum einen damit zu tun, dass es Szenarien geben kann in den nächsten Jahren, in der der von dir angesprochene Erstrundenpick wieder nach Milwaukee zurückkommt. Sprich, der Gegenwert, den sie für Bledsoe bekommen, könnte noch viel geringer werden. Greg Monroe ist dazu ein Spieler, den die Phoenix Suns, glaube ich, nicht wirklich benötigen. Und das zeigt auch, dass es jetzt bereits Spekulationen gibt, dass er schon in ein paar Tagen entlassen werden könnte oder dass man sich dann beziehungsweise auf ein Buyout einigt. Und ich denke, dass insbesondere durch das Interesse an Bledsoe und dem damit entstandenen öffentlichen Diskurs, damit meine ich genauer gesagt die klare Aussage von Bledsoe, dass er weg möchte, hatten die Phoenix Suns auch einfach eine schlechte Verhandlungsposition. Sie haben zwar sich nach außen so gegeben, ja, Bledsoe könnte noch ein bisschen bleiben, wir haben keinen Druck, aber ich denke, dass das nicht wirklich glaubwürdig ist. Das hat damit zu tun, dass er ein Unruhefaktor in der ganzen Franchise war und dass es daher für sie wichtig war, dieses Kapitel abzuschließen. Und ich denke, das hatten wir auch schon bei anderen Trades, um da jetzt mal ein bisschen auszuholen. DeMarcus Cousins ist auch ein Beispiel, wo auch sehr früh deutlich war, wie Spieler und Franchise miteinander verbleiben wollen. Und in beiden Fällen wurde der Gegenwert für den Franchise-Player oder für das Gesicht der Franchise sehr gering.
Ja, wir arbeiten das jetzt mal kurz nach und nach auf, um diese Pick-Situation zu entschlüsseln, denn die ist gar nicht so einfach, wie sie zunächst wirkt. Der Erstrunden-Pick der Milwaukee Bucks 2018 geht nur dann nach Phoenix, wenn er zwischen Position 11 und 16 landet. Sollte das nicht geschehen, müsste er im Jahr 2019 zwischen Platz 4 und 16 landen. Sollte das erneut nicht geschehen, landet er dann zwischen 8 und 30. Und ist das dann immer noch nicht der Fall, dann ist er 2021 ungeschützt. Also der Erstrunden-Pick wird auf jeden Fall nach Phoenix gehen. Die Frage ist nur, wann. Beim Zweitrunden-Pick, da sieht's anders aus. Der muss nämlich hinter Position 47 landen, was dann schon verdammt weit hinten ist. Und ansonsten geht er zurück nach Milwaukee. Du hast es angesprochen, es ist so die Situation, dass aufgrund des ganzen medialen Echos und auch wie sich da beide Seiten präsentiert haben, du hast es angesprochen, I don't want to be here, war der Tweet von Eric Bledsoe, dass da eigentlich auch keine Verhandlungsbasis für die Phoenix Suns mehr da war und man sich im Nachhinein einfach fragen muss, warum hat man diesen Trade nicht schon im Sommer vollzogen, als der Gegenwert für Eric Bledsoe sicherlich deutlich höher war?
Ja, klar, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der sich die Phoenix Suns jetzt rückwirkend auseinandersetzen müssen. Möglicherweise haben sie gedacht, dass man die Situation mit Bledsoe noch gerade biegen kann, dass man vielleicht in dieser Saison sportlichen Erfolg hat und dadurch dann auch ein bisschen interessanter für Bledsoe ist. Aber das hat alles nicht funktioniert und so müssen sie sich an die eigene Nase fassen und letztendlich dann auch feststellen, dass die 3 Jahre, in denen Bledsoe da war, auch aus Sicht des Spielers einen Schritt rückwärts waren. Bledsoe konnte in diesen 3 Jahren kein einziges Mal die Playoffs erreichen. Und ich denke, dass Bledsoe auf jeden Fall ein Spieler ist, der das Recht hat, Playoffs zu spielen. Ich kann mich da noch an eine sehr starke Saison 2015, 2016 erinnern, die er dann im Dezember, Ende Dezember abbrechen musste oder beenden musste durch eine Meniskusverletzung. Und zu dem Zeitpunkt war er schon auf dem Weg ins All-Star-Team im Westen zu kommen, wo man ja auch sagt, im Westen ins All-Star-Team zu kommen, ist nochmal wesentlich schwieriger als im Osten ins All-Star-Team zu kommen. Und deswegen denke ich, um das jetzt nochmal ein bisschen zu verkürzen, hat es von vornherein möglicherweise zwischen Bledsoe und den Suns nicht wirklich gestimmt. Und die letzten Jahre haben das dann alles nur noch mehr auf die Spitze getrieben.
Ja, die Situation nie so richtig glücklich. Ich hatte das angesprochen mit dieser Suspendierung, die er quasi im letzten Jahr bekommen hat, weil die Phoenix Suns den Draftpick nicht riskieren wollten und Eric Bledsoe dennoch beschlossen hat, Spiele gewinnen zu wollen. Also da liefen einfach auch die Wege konträr. Eric Bledsoe ist 27 und möchte natürlich jetzt in seiner besten Zeit Leistung sprechen lassen, möchte ja bei einem Team spielen, das was erreichen kann. Und die Phoenix Suns, die haben ganz, ganz deutlich gemacht, auch in den letzten Jahren, dass der Weg ein sehr langer ist, der zurück an die Spitze führen wird, dass man auf einen sehr, sehr langsamen Aufbau setzt und insofern hat es da natürlich dann auch einfach nicht mehr gestimmt. Jetzt muss man natürlich neben diesen beiden Picks schon mal auch fragen, was ist das für eine Geschichte mit Craig Monroe? Aus Sicht der Milwaukee Bucks macht es ein Stück weit Sinn. Man gibt jemanden ab, der relativ viel Geld verdient, der im Sommer sowieso Free Agent geworden wäre. Auf der Gegenseite stellt sich die Frage bei den Phoenix Suns, ja, was macht man überhaupt mit Eric Bledsoe? Im Prinzip war in dem Moment, als er ja zu Phoenix getradet wurde, sofort klar, die werden versuchen, einen Trade einzufädeln und wenn das alles nichts hilft, dann gibt's den Buyout, aber im Februar wird Craig Monroe nicht mehr in Phoenix spielen.
Ja, so sehen die Zeichen aktuell aus und es ist ein bisschen schade für Craig Monroe, weil ich kann mich erinnern, dass er vor anderthalb Jahren circa auch sehr schlechte Karten in Milwaukee hatte, dass er dann häufig in der Arena war, aber gar nicht seine Sportsachen anhatte. Und deswegen ist es schade, dass er es jetzt zum Ende hin nochmal recht gut hinbiegen konnte unter Jason Kidd, aber dass er dann möglicherweise jetzt auch erstmal ein halbes Jahr hat, dass er auch noch nicht wirklich planen kann. Und ich denke, das ist letztendlich für seine sportliche Perspektive auch nicht wirklich gut.
Sportliche Perspektive für Eric Bledsoe, die können wir vielleicht noch ganz kurz beleuchten. Wie siehst du seine Rolle, die er in Milwaukee einnehmen kann? Er ist ja jetzt auch nicht unbedingt der absolute begnadete Dreierschütze. Sicherlich seine Defense war zumindest vor ein paar Jahren aufgrund seiner Spannweite durchaus ein interessanter Faktor, der Milwaukee gut zu Gesicht stehen könnte, aber er ist jetzt nicht derjenige, den sie da geholt haben, der ein bisschen Spacing schafft, der Giannis Antetokounmpo damit mehr Räume im Zentrum gibt. Nein, ganz im Gegenteil, er ist eigentlich jemand, der genau auch da hinziehen möchte.
Ja, also ich denke, wir sind uns beide einig, dass Bledsoe auf jeden Fall eine Verstärkung für die Milwaukee Bucks ist. Aber ich denke, wir sind uns beide einig, dass wir nicht so weit gehen würden zu sagen, die Verpflichtung von Bledsoe ist jetzt der große Schritt Richtung dritte Runde Playoffs oder irgendwas in die Richtung, was eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr wäre. Ja, und du hast es schon angesprochen mit der Defense. Ich denke, das ist auch ein Teil, warum man jetzt sich noch schwer damit tut, wirklich eine gute Prognose abzugeben. Ist es möglicherweise so, dass Bledsoe in den Jahren in Phoenix, in denen er nicht so gute Defense gespielt hat, einfach nicht Lust auf Defense hatte? Oder ist es möglicherweise so, dass er wirklich das Know-how nicht mehr hat? Und ich denke, das werden jetzt die nächsten Wochen in Milwaukee zeigen, wie es da um seine Defense bestellt ist. Und was seine Rolle in der Offense angeht, denke ich, ist er doch eine Addition, weil für die Milwaukee Bucks es dann sehr wichtig war, schon seit einigen Monaten, würde ich fast sagen, dass sie einen Playmaker noch neben Middleton und Antetokounmpo stellen, um da auch einfach ein bisschen vielseitiger in der Offense zu sein. Und ich denke, damit haben sie Bledsoe einen richtigen Griff gemacht.
Ja, er ist sicherlich nicht der Trade, der sie schlagartig jetzt zu Contender macht. Wir dürfen gespannt sein, wie es sich entwickelt. Eric Bledsoe sicherlich darum bemüht, jetzt in Milwaukee auch wieder was für seinen Ruf zu tun, denn nicht nur der Ruf der Phoenix Suns hat in den letzten Jahren gelitten, sondern eben auch der von Eric Bledsoe in diesem Schmierentheater, das wir da in den letzten Wochen oder Monaten beobachten durften. Wir gehen zum nächsten Thema über und das sind die Philadelphia 76ers. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die 5 Spiele in Folge gewonnen und damit die zweitlängste Winning Streak gemeinsam mit den Golden State Warriors. Nur die Boston Celtics, die haben aktuell mehr Spiele in Folge gewonnen, derer dann gleich 10. Die Philadelphia 76ers aktuell ja gut postiert in der Liga, stehen ja auf Platz 4 in der Eastern Conference zusammen mit den Toronto Raptors, Bilanz 6-4. Der Prozess, von dem immer die Rede ist, der scheint so ein bisschen abgeschlossen zu sein und dennoch ist die ganze Geschichte vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber zunächst mal muss man festhalten, dass Joel Embiid und Ben Simmons die Versprechen halten, die sie ja vermeintlich abgeliefert haben.
Ja klar, Joel Embiid ist auf dem Weg, einer der besten Two-Way-Player in dieser aktuellen NBA-Saison zu werden. Und Ähnliches gilt für Ben Simmons. Er spielt dieses Jahr seine Rookie-Season und in den ersten 10 Spielen hat er wirklich sehr viel gezeigt. Und ich denke, dass Ben Simmons auch auf dem Weg ist, ein Spieler zu werden, der jetzt in dieses typische Guard oder der ein typischer Guard werden kann. Nämlich Simmons hat in den ersten 10 Spielen 101 Rebounds und 80 Assists geholt. Das nebenbei gesagt für die ersten 10 Spiele der gleiche Wert ist, den Oscar Robinson geholt hat, was schon mal so ein bisschen möglicherweise zeigt, wohin denn die Reise von Ben Simmons gehen kann. Aber ich denke, diese Statistik zeigt auch, dass er ein Guard ist, der mehrere Fähigkeiten besitzt, der nicht nur möglicherweise den Dreier gut trifft oder gutes Playmaking beherrscht, sondern der auch wirklich häufig dann auch ein Triple-Double holt, so wie es im letzten Jahr Russell Westbrook und ähnliche sehr erfolgreiche Guards in der NBA gezeigt haben.
Du sprichst es an, Triple-Double, 2 Stück hat er bereits aufgelegt in seinen ersten 10 Spielen. Die Statline liest sich aktuell ja wirklich hervorragend. 17,8 Punkte, 10,1 Rebounds, 8,0 Assists bei 3,7 Turnovern pro Spiel. Dreier ist effektiv nicht vorhanden, muss man einfach so sagen. Er nimmt gerade mal 0,6 pro Spiel und trifft quasi keinen. Aber da weiß er eben aktuell auch um seine Stärke, versucht das gar nicht erst zu erzwingen. Ein weiterer Faktor, der sicherlich ein großes Plus für die Philadelphia 76ers ist die Dreierquote, die sie treffen. Und die ist wirklich, ja, wirklich gut. Das kann man durchaus so sagen. Da sind sie oben dabei. Sie treffen, glaube ich, die dritt- oder viertmeisten Dreier im Schnitt pro Spiel verglichen über die komplette Liga, was natürlich dann auch an Spezialisten liegt. JJ Redick trifft aktuell 43% bei 6,6 genommenen Versuchen pro Spiel. Robert Covington, der trifft sogar 50% bei 7 genommenen Versuchen. Bayless und Saric, die nehmen nicht ganz so viele Treffen, aber beide immer noch über 40%. Die verschaffen dann natürlich auch Joel Embiid und Ben Simmons einfach den nötigen Platz, den sie für ihr Spiel brauchen.
Ja, und ich denke, wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen mit den Ursachen für diese guten Dreierwerte beschäftigen, spielt auch Ben Simmons wieder eine sehr wichtige Rolle. Ich sehe Ben Simmons als einen Spieler, der sehr dribbelstark ist und der auch häufig zum Korb zieht. Und was ihn insofern auszeichnet, ist, dass wenn er zum Korb zieht, dass er dann weiterhin den Kopf oben hält und die Übersicht hat. Und dadurch kann er dann, wenn er in der Zone steht, offene Würfe für seine Mitspieler finden. Und ich denke, das ist da eine ganz gute Addition von JJ Redick als Beispiel, der schon sehr erfahren ist und auch den Dreier extrem konstant trifft in seiner Karriere. Und auf der anderen Seite die jungen Spieler, die über eine gute Court Vision verfügen und auch ein Stück weit schon diesen Teamplay-Gedanken mitbringen.
Jetzt haue ich hier mal noch kurz die Spaßbremse rein, denn so gut die Dreierquote der Sixers ist, umso vermeintlich besser noch ist die Dreierquote, die sie ihren Gegnern gewähren. Ich spiele auf einen Artikel an, der bei libertyballers.com heute, glaube ich, also am 9.11. erschienen ist. Und da geht es darum, dass kein Team weniger Dreier vom Gegner reingehauen bekommt als die 76ers. 30,8% sind das nur. Auf der Gegenseite steht aber, dass sie die mit Abstand ja mieseste Dreierverteidigung der kompletten Liga spielen, was ja eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Also sie lassen über 88% der Dreipunktwürfe, die sie zulassen, lassen sie open oder wide open werfen, also open zwischen 4 und 6 Fuß weg vom Schützen stehend, und wide open ist dann logischerweise über 6 Fuß. Also sprich, die Philadelphia 76ers sind, wenn der Gegner den Dreier nimmt, eigentlich null am Gegenspieler dran und profitieren aktuell schlicht und ergreifend davon, dass der Gegner den Dreier nicht trifft. Und das ist natürlich was, da muss man gerade im Hinblick auf die anstehenden Gegner, die jetzt kommen, in den nächsten Tagen gleich zweimal die Golden State Warriors, so ein bisschen vielleicht auch schlucken, gerade die aktuelle Siegesserie. Da kriegen sie die Pacers, die Hawks, die Mavericks, 3 Teams, die nicht unbedingt auf der absoluten Schaffenshöhe jetzt gerade sind. Sie haben mit den Rockets, gegen die Rockets gewonnen, als die unterirdisch Dreier geworfen haben. Sie profitieren natürlich schon auch extrem davon, dass der Gegner diese Schwäche, die sie da ganz offensichtlich haben, nicht ausnutzt.
Ja, und es ist noch sehr früh in der Saison und das werden wir auch gleich bei den Detroit Pistons feststellen, dass man die ganzen Prognosen, die man jetzt aufstellt, noch alle ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil es durchaus sein kann, dass manche Teams Glück hatten mit den bisherigen Matchups und deswegen würde ich bei den 76ers sagen, dass sie offensiv auf jeden Fall die Erwartungen aktuell erfüllen. Defensiv muss sich das in den nächsten Wochen noch zeigen, insbesondere auf die von dir angesprochene Statistik.
Wir dürfen gespannt sein, wie der Weg der Philadelphia 76ers weitergeht, wenn, und da können wir uns, glaube ich, festlegen, Joel Embiid gesund bleibt, genauso wie Ben Simmons und beide weiterhin so formidabel aufspielen, dann haben sie im sehr, sehr ausgeglichenen Osten auf jeden Fall ein Wörtchen, um die Playoffs mitzureden. Das war es erstmal mit der Prognose über die Philadelphia 76ers und zum Trade von Eric Bledsoe. Wir widmen uns gleich, Lars hat es angesprochen, den Detroit Pistons. Ist dieser Höhenflug real? Ist diese Platzierung tatsächlich etwas, das sie am Ende auch erreichen können? Oder ist auch das aktuell nur heiße Luft?
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
In den ersten Wochen der NBA-Saison gibt es immer wieder Teams, die ein wenig überperformen, die auf einmal in Tabellenregionen auftauchen, wo man sie nicht erwartet. Die Brooklyn Nets sind so ein Beispiel, die in den ersten Wochen da standen. Auch die Milwaukee Bucks waren sehr, sehr gut reingekommen. Die Indiana Pacers, aktuell stehen sie alle mit einer negativen Bilanz da und haben eben diesen Trend nicht bestätigen können. Ganz anders sieht es aus bei den Detroit Pistons, die aktuell das zweitbeste Team der Eastern Conference sind. 8-3 lautet die Bilanz, damit sind sie auf Augenhöhe mit den Houston Rockets im Westen und nur 2 Teams sind besser und die heißen Golden State Warriors und Boston Celtics. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ist das bei den Detroit Pistons nun wirklich ein Fingerzeig, wo die Saison hingeht, oder ist auch das ja so ein bisschen ein Strohfeuer, das da gerade flackert, auf das man sich nicht so richtig verlassen sollte, Lars? Was ist dein Gefühl, was ist deine Meinung nach allem, was du bisher gesehen, gelesen hast? Wie sieht's aus bei den Detroit Pistons?
Ja, gute Frage. Also ich fange mal so rum an. Von den Teams, die wir jetzt aktuell im Osten sehr weit oben sehen, unter anderem auch die Orlando Magic, traue ich den Detroit Pistons zu, bei der Vergabe um die Playoffs-Plätze wesentlich länger als die Orlando Magic ein Wort mitreden zu dürfen. Jetzt stellt sich die Frage, wo sehe ich die Detroit Pistons in dieser Saison? Und da fällt mein Fazit relativ positiv aus, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Und das hat insbesondere einerseits mit der Stimmung in der Mannschaft zu tun, als auch mit einem konkreten Spieler, mit Andre Drummond. Und zu der Stimmung würde ich ganz gerne sagen, dass ich das Gefühl habe, dass alle in Detroit aktuell dabei sind, Wiedergutmachung zu finden oder für ihren Coach insbesondere diese Wiedergutmachung herzustellen, weil im letzten Jahr hat wirklich sehr wenig in dieser Mannschaft geklappt. Andre Drummond hat auf seine Karriere gesehen schreckliche Zahlen hingelegt und ich glaube, dass sie in der Offseason alle ein bisschen verstanden haben, dass die letzte Saison nicht wirklich das war, was sie sich erhofft haben und auch nicht das war, was sie als Möglichkeit haben. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da eine gewisse Eigendynamik aus den genannten Gründen entsteht. Und zudem müssen wir auch festhalten, dass die Möglichkeiten oder dass die Gegner in dieser Saison in den letzten Jahren nicht so geschwächt waren wie in dieser Saison. Damit meine ich nämlich, dass mehrere Mannschaften in dieser Offseason im Osten das Gesicht ihrer Franchise abgeben mussten. Das sind einmal ist das Jimmy Butler, das ist Paul George, das ist Paul Millsap, um jetzt nur mal ein paar Namen zu nennen. Und da denke ich, können möglicherweise auch die Detroit Pistons von profitieren. Es wird sich in den nächsten Wochen, denke ich, dann noch ein bisschen mehr zeigen, ob sie einen weiteren Run starten können oder ob sie dann ein bisschen wieder dahin zurück absinken, wo man sie erwartet hat.
Wenn man jetzt auf die Statistiken der Detroit Pistons guckt, dann wird eines ganz, ganz deutlich, sie sind nicht so das Offensivteam schlechthin und sie sind jetzt auch nicht das absolute Spitzen-Defensive-Team, wenngleich sie auf Platz 8 liegen, wenn es darum geht, wie viele Punkte sie zugelassen haben. Vergleicht man das aber mit der von dir angesprochenen letzten Saison, wir denken an Andre Drummond, aber wir denken auch ans ganze Team, dann haben sie in beiden Fällen einen unfassbaren Satz nach oben gemacht. Sie sind einfach sowohl in der Defense als auch in der Offense den entscheidenden Schritt nach vorne gekommen und konnten so dann eben womöglich den Anschluss auch herstellen. Und jetzt sehen wir da ein Team, das meiner Meinung nach einen sehr, sehr ausgeglichenen Basketball auch spielt. Wir haben vier Spieler, die im Schnitt mehr als 14 Punkte auflegen. Andre Drummond genau 14, Reggie Jackson 15,7, Avery Bradley 16,1, Tobias Harris legt 20 Punkte pro Spiel auf. Wir haben dazu eine relativ tiefe Rotation, die gespielt wird. Teilweise bis zu 11 Spieler, die da Minuten sehen. Hat man bei den Detroit Pistons jetzt einfach ja so ein bisschen den richtigen Dreh gefunden und profitiert vielleicht auch einfach ein Stück weit letzten Endes davon, dass sowohl Andre Drummond aus seinem Loch da wieder rausgekrochen ist, als auch Reggie Jackson seine Gesundheit wieder gefunden hat?
Ja, ich denke, Andre Drummond ist da ein sehr wichtiger Faktor und ich denke, dass, wenn er so weiterspielt, die Detroit Pistons auf jeden Fall von ihm profitieren werden. Ganz interessant finde ich an der Sache, die letzte Playoff-Teilnahme der Detroit Pistons, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, müsste 2 Jahre her sein. Und genau vor 2 Jahren hat auch Andre Drummond seinen besten Basketball in Detroit gespielt. Deswegen denke ich, hängt das schon ein bisschen zusammen, wo der Weg von Andre Drummond hingeht. Und dementsprechend ist damit dann auch der Weg der Detroit Pistons verbunden. Und bei Andre Drummond finde ich noch ganz wichtig so kleine Aspekte, nämlich er konnte sein Spiel jetzt um 0,4 Assists pro Spiel verbessern, was jetzt noch nicht eine sehr große Steigerung ist, aber was ein bisschen zeigt, dass er in der Offseason an seinen Schwächen gearbeitet hat. Er war, wie ich finde, häufig ein sehr eindimensionaler Spieler, der Punkte vorne gemacht hat und die Rebounds geholt, aber mittlerweile hat er eine bessere Court Vision und kann auch ein bisschen besser fürs Team spielen. Und möglicherweise hat dieser ganze Fortschritt, den Drummond jetzt macht, auch einen positiven Effekt auf seine Leistung im Training. Denn auch seine Freiwürfe konnte er verbessern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da bei ihm aktuell, wenn er in den Lockerroom geht, sprich in die Trainingshalle, dass er da aktuell ein sehr gutes, ein sehr positives Gefühl hat und so auch dann viel besser an sich arbeiten kann. Und möglicherweise ist er dieses Jahr wieder All-Star.
Ja, die Freiwürfe von Andre Drummond, legendär schlecht, muss man ja sagen, hat einen Career-Wert von 3,38% so rum ist es, oder 0,388. ja, getroffene Freiwürfe insgesamt. Jetzt hat er bis vor zwei Nächten tatsächlich 75% Quote auf einmal, was ja ein Sprung ist, der beinahe nicht zu erklären ist. Nur um uns zu widerlegen, hat er dann bei dem Sieg gegen die Indiana Pacers direkt erstmal wieder alle sieben daneben geballert. Aber man hat schon den Eindruck, dass da was vielleicht auch im Kopf geklickt hat. Er ist zurück, glaube ich, zu seinem College-Coach im Sommer dann gegangen, weil, und das ist ja immer das gewesen, worüber gesprochen wird, nicht nur bei Andrew Drummond, wir kennen das auch von DeAndre Jordan und anderen Centern, die man dann ja gerne mit der Hack-Taktik versucht zu stoppen, dass von denen immer gesagt wird, die treffen im Training, treffen die 95% Freiwürfe und im Spiel geht überhaupt nichts. Und er hat ja dann auch gesagt, dass er sich an seinen Jugendcoach da quasi gewandt hat, hat gesagt, okay, ich möchte dahingehend trainieren, ich möchte Basics trainieren, ich möchte das trainieren, was mich mal hierher gebracht hat. Und das scheint aktuell zu fruchten, du hast es angesprochen, Andrew Drummond geht sicherlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl rein. Nichtsdestotrotz ist Andrew Drummond auch aus einem ganz anderen Grund meiner Meinung nach noch eine Schlüsselfigur für diese Detroit Pistons. Denn während es im Backcourt eigentlich noch ganz gut aussieht, da haben sie mit Avery Bradley, Reggie Jackson eine ganz gute Besetzung für die Starting Five, haben mit Ish Smith und Langston Galloway auf jeden Fall solide Backups, die sie von der Bank bringen können, die dann auch ihren Anteil leisten. Aber wenn Andrew Drummond ausfallen sollte, dann wird's da vorne im Frontcourt schon ganz schön dünn. Und dann sehe ich ein großes, großes Problem bei den Detroit Pistons.
Ja, das sehe ich ähnlich. Deswegen überrascht es auch nicht wirklich, dass Jahlil Okafor als möglicher Kandidat bei den Detroit Pistons genannt wird.
Ja, Jahlil Okafor, der ja jetzt auch wieder in die ein oder andere Gerüchteküche reingeworfen wird. Er trifft sich jetzt wohl mit seinem Berater und dann oder mit seinem Agenten und dann stehen Debatten an, wo er hinkommen könnte. Phoenix Suns sind aktuell im Rennen, wohl Chicago Bulls, Atlanta Hawks, die Bucks, aber auch die Celtics. Wobei sich natürlich dann schon die Frage stellt, ob es Sinn macht für die Bucks oder die Celtics, jetzt mit Jahlil Okafor jemanden zu verpflichten, der seine NBA-Tauglichkeit auch nur im begrenztem Umfang nachweisen konnte. Aber das ist ein anderes Thema. Die Detroit Pistons, wenn man sich noch so ein bisschen in pistennahen Blogs oder Magazinen umschaut, wurden schon so ein bisschen an die Playoffs rangeschrieben oder jeder hat ihnen so den Sprung in die Playoffs zugetraut aus diesem Kreis. Jetzt stehen sie aktuell auf Platz 2, was sicherlich over the top ist oder über dem, was sie wahrscheinlich erreichen können. Also ja. 72-73%, die sie aktuell gewinnen, ist wahrscheinlich zu viel. Aber sie sind deiner Meinung nach in der Lage, wie viele Spiele grob geschätzt zu gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es lieber andersrum beantworten. Ich würde sagen, dass sie 5 Spieltage vor Schluss oder sagen wir mal, circa 5 Spieltage vor Schluss noch sehr gute Karten um die Playoffs haben. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es sehr früh für sie klar ist, dass sie in die Playoffs kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, wie ich anfangs schon gesagt habe, dass sie besser abschneiden als die Orlando Magic, die aktuell ja auch ein Team sind, was überperformt.
Ja, die Orlando Magic jetzt so ein bisschen mit Verletzungssorgen aktuell, haben ja mit DJ Augustin, der ja sich in eine Rolle da reingespielt hat, die ihn ja quasi als Starting Point Guard etabliert hat, muss man ja regelrecht sagen, haben sie jetzt natürlich jemand Wichtigen verloren. Umso wichtiger natürlich jetzt bei den Magic, dass da Elfrid Payton von seiner Verletzung zurückkommt. Mal gucken, wo der Weg dahin führt. Darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten. Aber wir dürfen gespannt sein. Die Detroit Pistons auf jeden Fall in der Lage, meiner Meinung nach, irgendwie vielleicht zwischen 40 und 45 Spielen zu gewinnen. Und dann sind sie auf jeden Fall im Rennen um die Playoffs. Und dann dürfen wir gespannt sein, wo es dann hingeht. Du hattest übrigens recht, das wollte ich vorhin noch sagen, habe ich dann ganz vergessen. Sie waren das letzte Mal 2016 in den Playoffs, damals dann der Sweep gegen die Cavaliers oder von den Cavaliers gesweept worden. Das letzte Mal davor, 2009, ebenfalls dann von den Cavaliers gesweept worden. Insofern eine Playoff-Teilnahme bei allem zwischenzeitlichem Hochgefühl, das sie jetzt genießen und genießen dürfen auch, eine Playoff-Teilnahme wert, das muss man einfach so sagen, am Ende der Saison ein Erfolg.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also in diesem Sommer hatten sie hier eine schlechte Offseason, wenn man jetzt nur auf die Trades schaut. Sie mussten Morris abgeben, haben dafür nur Bradley bekommen, was auf jeden Fall der Defensive gut tut, aber insgesamt ein Rückschritt für die für das ganze Team war, deswegen stimme ich dir dazu.
Ja, wir dürfen gespannt sein, ob die Mann um Andrew Drummond, ob Reggie Jackson, ob Tobias Harris, ob Avery Bradley diese Leistungen weiterhin abrufen und konservieren können. Wenn ja, dann dürfen wir uns weiter auf die Detroit Pistons in dieser NBA-Saison freuen. Und jetzt, Lars, lass uns noch einen ganz kleinen Blick auf die Liga werfen. Ich hatte schon so ein bisschen angesprochen, seitdem wir das letzte Mal getan haben, hat sich so ein bisschen was von unten nach oben und andersrum gekehrt. Die Milwaukee Bucks sind ordentlich abgestürzt, genauso wie die Indiana Pacers. Die Cleveland Cavaliers kommen auch nicht so richtig aus ihrem Loch, während die New York Knicks Einhorn Kristaps Porzingis sei Dank nach wie vor eine positive Bilanz aufweisen können. Es ist wirklich verrückt. Der Osten wirkt ausgeglichen wie vielleicht noch nie.
Ja, es ist einerseits, denke ich, auch nicht wirklich verwunderlich. Also wenn wir nochmal auf die diesjährige Offseason gucken, haben viele Mannschaften starke Spieler verloren. Insbesondere dann sind viele Spieler in den Westen gewechselt. Und ich denke, deswegen ist es nicht wirklich überraschend, dass auch damit verbunden ist, dass die Verhältnisse nochmal ordentlich durchgemischt worden sind.
Eine Mannschaft muss man natürlich im Osten, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen getan, positiv erwähnen. Die Boston Celtics nach diesem Horrorstart mit der Verletzung von Gordon Hayward haben jetzt mittlerweile 10 Spiele in Folge gewonnen, stehen bei einer Bilanz von 10-2. Das ist die beste in der NBA. Und daran hat auch Daniel Theis seinen Anteil, der eine wirklich feste Rolle in der Rotation mittlerweile einnehmen kann oder für sich verbuchen kann. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht erfreulich. Wir blicken nochmal ganz kurz rüber in den Westen, wo ja beinahe unbegreiflich die Golden State Warriors zwischenzeitlich ja mal eine negative Bilanz hatten, mittlerweile aber wieder genau dastehen, wo man sie erwarten konnte. 9-3 ist die aktuelle Bilanz. Damit stehen sie ein Spiel mehr vor den Houston Rockets mit einem halben Spiel Vorsprung. Auch die dort, wo man sie erwarten konnte. Die Minnesota Timberwolves haben sich so ein bisschen aus ihrem Loch rausgekämpft. Die San Antonio Spurs und die Memphis Grizzlies machen nichts Spektakuläres, aber was sehr Solides, was sie aktuell auch in eine sehr, sehr gute Position gebracht hat. Und wir müssen natürlich mal kurz über die LA Clippers reden. Die hatten einen Saisonstart, der besser hätte nicht laufen können, nur damit dann alles knarzt und kracht im Gebälk. Und aktuell stehen sie nur noch bei 5-5, haben die letzten 3 Spiele in Folge verloren. Was ist da los?
Das ist eine gute Frage. Also ich tue mich da ehrlich gesagt sehr schwer mit einer Antwort. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass es sich so langsam dann auszahlt, dass sie im Backcourt nicht wirklich einen Leader haben. Und ich denke, dass sie in den ersten Wochen möglicherweise auch durch die Matchups das alles noch sehr gut hinbekommen haben, aber dass sie jetzt einen wie Chris Paul, der ohne Frage ein großer Leader ist, brauchen, um da dem Team wieder mehr Kraft und Energie zu geben.
Ja, darüber hinaus die New Orleans Pelicans mit ihren Twin Towers ebenfalls eine positive Bilanz, damit vor den Clippers. Die Los Angeles Lakers stehen immerhin noch knapp hinter den Clippers, wo Lonzo Ball aktuell gar nicht derjenige der Ball-Brüder ist, über den am meisten geredet wird, sondern sein nächstjüngerer Bruder, der aktuell in Shanghai im Knast sitzt. Aber wir wollen ja hier kein Gossip-Magazin machen, deswegen sei das an der Stelle einfach nur erwähnt. Lonzo Ball übrigens auch jemand, der den Wurf aktuell einfach überhaupt nicht trifft. Das ist werfen, 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 aber ein Backstein nach dem anderen. Und nichtsdestotrotz, Lars, und es tut mir leid, aber ich muss dich darauf ansprechen, stehen sie vor den Oklahoma City Thunder, vor deinem Team, das aktuell nur bei 4-6 steht, und Russell Westbrook sagt, ja, ich weiß, wir stehen nicht gut da, aber ich weiß auch, wir sind gut, wir werden da unten rauskommen. Nichtsdestotrotz muss die kurze Frage erlaubt sein, was ist denn da los?
Ja, also ich denke, als erstes ist es mal ganz gut, dass Westbrook da ein bisschen das Gas rausnimmt oder ein bisschen den Druck auch runternimmt. Ich denke, sie lassen sich aktuell von kleinen Dingen noch wirklich aus der Ruhe bringen. Als Beispiel nehme ich da das Spiel gegen die Portland Trail Blazers, in denen dann Anthony wegen Flagrant Foul Stufe 2 vom Platz verwiesen worden ist, haben sie dann wirklich komplett ihren Gameplan verloren. Und ich denke, dass sie sich da aktuell noch ein bisschen schwierig tun, auf solche Ereignisse, auf solche unplanbaren Ereignisse richtig zu reagieren. Weil auch wenn Anthony vom Feld ist, ist es nach wie vor so, dass George und Westbrook sehr begnadete Basketballspieler sind. Deswegen kann man von den beiden auch erwarten, dass es läuft, wenn Anthony nicht auf dem Court ist. Bei aller Kritik, die die Offensive erntet, denke ich, machen sie aber auch in anderen Teilen Fortschritte. Sie sind aktuell, meine ich, das beste Team, wenn man nach dem Defensive Rating geht. angeht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, weil ich denke, wenn man sich die Verpflichtungen in dieser Offseason anschaut, waren die auch wirklich so gedacht, um dieses Team zu einem defensiv starken Team zu machen. Paul George war im Defensive First Team. Patrick Patterson ist ein Spieler, der die Position 1 bis 4 super verteidigen kann. Und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, dass diese Defense Fortschritte gemacht hat.
Ja, es ist das zweitbeste Defensive Rating, wenn es nach Opponent Points geht, also nach gegnerischen Punkten. Nur die Boston Celtics sind da noch besser. Dahinter finden sich noch die Phoenix Suns wieder, die mittlerweile ja von ihrem zwischenzeitlichen Höhenflug wieder ganz schön geerdet wurden. 4 Spiele in Folge verloren und dahinter dann die beiden Teams, wo man vielleicht, muss man mittlerweile sagen, auch damit hätte rechnen müssen, dass sie da stehen. Die Sacramento Kings auf jeden Fall, die Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki, schlechtestes Team im Westen. Und im Osten sieht's leider aus deutscher Sicht nicht besser aus. Da stehen die Atlanta Hawks auf dem letzten Platz. Das war's schon wieder mit Triple-Double. Etwas mehr als eine halbe Stunde NBA war das. Wir melden uns nächste Woche wieder, dann mit den aktuellsten Geschehnissen. Patrick Rebin und ich unterhalten uns darüber hinaus jeden Morgen in der Sportshow mit Malte Asmus über die Geschehnisse der Nacht. Und dann möchte ich natürlich noch auf die Movember-Aktion von meinsportradio.de hinweisen. Für jeden Download und für jeden angehörten Podcast geht 1 Cent an die Movember Foundation. Also hört nicht nur Basketball, hört nicht nur Triple-Double und die Spielberichte, sondern auch noch alles andere, was es gibt, denn es ist für einen guten Zweck im November.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.